Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder am 5. im Monat. Das ist ja eine Sonderfolge. Und da habe ich mir einen Kollegen eingeladen, der sich mit KI in der Lehre auskennt, nämlich den Kollegen Alexander Gerber. Hi Alex.
Grüß dich, Hendrik.
Also, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben uns ja telefonisch ausgetauscht, weil du ja ganz aktiv bist im Bereich der Lehre mit KI und ich das Thema hier in dem Podcast immer wieder bespiele. Und da haben wir uns mal ausgetauscht, überlegt, das wird ja passen, dass wir uns mal ein bisschen zusammensprechen, austauschen. Wieso ist KI in der Lehre, das ist ja nicht nur ChatGPT, warum ist das sinnvoll? Zum Einstieg, aber stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und wieso bist du Experte im KI-Bereich?
Ja, ich bin von Haus aus sogar Informationswissenschaft. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, der Kreis schließt sich. Also ich habe, aber das ist bei uns ja schon lange her, vor 30 Jahren irgendwann mich mal mit Retrieval-Sprachen beschäftigt und jetzt denke ich mir, da war vielleicht doch nicht alles umsonst. Aber ich bin jetzt seit etwa einem Jahrzehnt hier auf einer Professur und beschäftige mich schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen ist das auf mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und das ist erstmal relativ weit weg davon, aber vermute ich mal durch eine gewisse Affinität von damals, als nicht aus Studententagen sozusagen heraus, habe ich das halt einfach unheimlich umgetrieben. Und was mich irritiert hatte, war, dass halt in allen möglichen Gremien, wie das ja Land auf Land ab in allen Hochschulen der Fall ist, darüber diskutiert wurde in irgendwelchen Senatskommissionen und Professorinnen, Fakultätsräten, wie auch immer, immer wieder dasselbe Thema, aber ohne dass es da wirklich nennenswert zu Maßnahmen gekommen wäre. Dann habe ich den Fehler gemacht, irgendwann mal die Frage zu stellen, ob wir dazu nicht vielleicht doch mal einen Arbeitskreis oder irgendwas bräuchten. Und solange, du kennst es ja, sobald jemand fragt, hat er den am Bein. Und deswegen darf ich das jetzt moderieren. Und ja, du hast ja sogar das offizielle Mandat, jetzt dich auch noch um das Thema Forschung zu kümmern. Genau. Aber so ging das Ganze los. Und dann gab es so einen sehr informellen Kreis, der dann unheimlich schnell gewachsen ist um alle möglichen Beteiligten und Strukturen und Fakultäten und Gremien. Und wir haben auch uns bemüht, das war mir ganz wichtig, von Anfang an die Studierendenschaft mitzunehmen, die sich halt bei diesem ganzen Thema stark unter einen Generalverdacht gestellt fühlte, nach dem Motto, wir machen das ja angeblich alles nur, um zu cheaten und ums Leben leicht zu machen. Nicht, dass wir als Professoren nicht auch wüssten, dass das durchaus mal der Fall sein kann, aber der Generalverdacht hilft natürlich nicht. Eine Riesenverunsicherung in der Studierendenschaft, wo einige dachten, sie dürfen gar nichts, andere dachten, sie dürfen alles. Und also vor dem Hintergrund wirklich mal versucht, alle an einen Tisch zu holen. Und dann entstand daraus im Prinzip auch ein strategischer Prozess an der Hochschule, wo wir jetzt auch in der Senatskommission für Lehre zum Beispiel eine eigene kleine AG haben, dann hat unsere Hochschule sogar erwirkt, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Forschungsprofessuren ausschreibt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Die heißen unterschiedlich in Bundesländern. Bei uns heißen die Schwerpunktprofessuren aus irgendwelchen Gründen. Und die bekleide ich jetzt eben auch seit kurzem für KI in der Lehre oder in Studium und Lehre. Das heißt, ich habe jetzt auch eine entsprechende Deputatsreduktion, darf mich also in meiner normalen Arbeitszeit tatsächlich auch forschend damit auseinandersetzen, was natürlich hilft, weil bisher ist das alles irgendwie so nebenher gelaufen, was, wie wir alle wissen, immer schwierig ist. Ja, aber so kam das zustande, aus eigenem Interesse. Ich habe ja auch, erinnere mich noch gut daran, du warst ja ganz früh schon dabei in deinem Podcast mit einem Experiment. Das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her, oder vielleicht auch schon zwei.
Ja.
Also da hat fast noch niemand drüber geredet. Da hast du im Prinzip schon mit dem Ding einen Dialog geführt. Damals, glaube ich, sogar noch über Umwege sozusagen. Das ginge heute ja alles auch direkt.
Ja, genau. Naja, das stimmt. Das war damals, also in der ersten Version, ich müsste sogar die Folge mal raussuchen, da ging es nur schriftlich. Also das heißt, da habe ich die Antworten dann vorlesen lassen von Siri. Und dann, ich schätze mal, ein Jahr später geht es jetzt halt tatsächlich sogar, dass ChatGPT mit dir spricht. Genau, naja, da habe ich das mal gemacht und es ist sehr interessant. Man fühlt sich immer weniger alleine.
So oder so, ja. Ich meine, das ist, wir sind, also zumindest für diejenigen von uns, die jetzt schon länger dabei sind, wir beiden machen jetzt auch schon seit, muss man schon in Jahrzehnten rechnen, Lehre nicht. Und ich glaube, sammelt man so einen gewissen Zynismus an, was das System anbelangt über die Zeit. Aber auf der anderen Seite würde ich mal sagen, ich habe in meiner gesamten Laufbahn noch nicht ansatzweise erlebt, dass solche Veränderungskräfte von irgendwas in Bewegung gesetzt wurden. Vielleicht damals tatsächlich noch mit dem World Wide Web, das ich jetzt extra mal so ausspreche, weil als ich studiert habe, gab es das im Prinzip ja fast noch nicht. Also wir haben noch die ersten Browser getestet und so weiter. Also wir erleben, glaube ich, wirklich momentan etwas, was unglaubliche Kräfte in Gang setzt, im Positiven wie im Negativen. Und dann schwanken eben die Institutionen und dadurch natürlich auch jeder einzelne Beteiligte zwischen, ich sag mal, totaler Euphorie und es ist die Revolution und absoluten Alarmismus. Jetzt müssen wir hier alles absperren, zumachen, sanktionieren, verbieten und so weiter und so fort, während halt eigentlich aus einer wissenschaftlichen Sicht ja irgendwo sachorientierter Umgang mit dem Thema in der Mitte läge. Also eine, wenn ich hochschulstrategische Entscheidungen treffen will, was müssen wir am Prüfungsrecht ändern? Ja, wie müssen wir vielleicht an die Curricula ran und so, dann natürlich muss das juristisch fundiert sein. Wir wollen, dass es inklusiv ist, dass jeder mitgenommen ist, dass man das eben nicht in irgendeinem nicht öffentlichen Teil oder einer Kommission verhandelt, sondern tatsächlich allein bezieht. Aber vor allem nicht auf Basis von Vermutungen, nicht? Wer jetzt welches Tool, wie, warum, wofür benutzt oder auch nicht. Und meine Erfahrung auch im Austausch mit vielen anderen Institutionen ist, dass genau das passiert, dass da uns so eine Diskussion läuft und irgendjemand hat, nicht, ist, hat halt irgendeine starke Meinung und die findet dann plötzlich Niederschlag. Hochschulforum Digitalisierung hatte jetzt Anfang des Jahres mal eine Meta-Analyse gemacht, bundesweit, hat einige Dutzend oder alle eigentlich bestehenden Leitbilder und so weiter mal verglichen und da halt gesehen, dass es eine riesen Spreizung gibt, also von Totalverbot bis alles geht. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Wir bedienen ja alle das nahezu selbe Bildungssystem. Wir nutzen alle ungefähr dieselbe Basistechnologie. Es kann nicht sein, dass wir alle zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber das liegt eben daran, dass es bisher kaum eine empirische Basis gibt, wirklich mal das zu machen, was wir in der Wissenschaft eigentlich gelernt haben, nämlich die Situation zu analysieren, verschiedene Handelsoptionen abzuwägen, eben alle einzubeziehen, transparent zu kommunizieren und dann Entscheidungen zu treffen, die ich eben nachher auch ordentlich begründen kann. Und das ist eben, was wir jetzt bei uns versuchen, wo dann eben die Forschungsprofessur auch hilft. Also wir haben jetzt zwei Vollerhebungen gemacht, wie wir das nennen, also Befragungen, wo eben nicht nur Stichproben gezogen wurden, sondern wirklich wo jeder einzelne Studierende und jeder Lehrende persönlich eine Einladung bekommen hat. Das Ganze natürlich pseudonymisiert. Das heißt, wir wissen zwar, die Datenbank weiß zwar durch die Datentreuhänderin, wer am Ende da seine Antworten gegeben hat, aber wir wissen es halt an der anderen Stelle nicht, wenn wir die Daten auswerten. Also es bleibt anonym, aber ist eben trotzdem mit Tokens sozusagen verknüpft. Das macht man deswegen, weil man halt longitudinal arbeiten kann, dass wir dann in einem halben Jahr und in einem Jahr und in anderthalb Jahren eben dieselben Leute nochmal befragen können. Weil das ist ja ein Thema, das so unglaubliche Dynamik hat, dass man davon ausgehen muss, dass, also wenn du dir überlegst, hätten wir die Leute vor 2 Jahren gefragt, hätten sie noch nicht gewusst, worüber wir reden. Vor einem Jahr hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwie von gehört. Heute weiß es jeder, in einem Jahr sieht es wieder anders aus. Wir treiben ja da eine neue Sau durchs Dorf. Genau. Deswegen muss man so eine Erhebung halt auf einer Zeitachse so anlegen. Und das machen wir jetzt, werten wir gerade aus. Die stellen wir jetzt in 2 Wochen auf einer Konferenz vor, die Ergebnisse. Und erfreulicherweise über den Arbeitskreis Digitalisierung des Hochschullehrerbunds ist es jetzt schon gelungen, dass also eine ganze Reihe von Hochschulen bundesweit unsere Instrumente replizieren. Also die nehmen das gleiche Instrumentarium und stellen die gleiche Messung sozusagen komparativ bei ihnen zu Hause an. Dadurch kriegen sie halt einen Snapshot ihrer eigenen Organisation. Und der ist dann halt hinsichtlich Benchmarking auch noch vergleichbar mit allen anderen Organisationen. Und wir kriegen insgesamt die bis Ende des Jahres wahrscheinlich beste und größte Datenbasis, was denn tatsächlich passiert. Und das eben auch noch in einer methodischen Qualität, dass wir eben sicher sind, dass auch niemand geantwortet hat, der hat doch, sagen wir mal, Tänzerin in Brasilien ist oder wie auch immer, sondern dass ich ein Studierender der Fakultät so und so, ne?
Ja, du hattest jetzt gerade ja schon mehrfach erwähnt, das ist ja ein hochdynamisches System. Ich benutze den Begriff des Disruptiven eigentlich nicht gerne, aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, wirklich disruptiv. wenn ich weiß, wie ich jetzt diese Large Language Models einsetze, klar, die Bildgeneratoren, wobei da sehe ich nochmal ein anderes Anwendungsfeld. Ich denke, die breite Masse wird vor allen Dingen diese Textgeneratoren nutzen können, ob das jetzt Gemini ist oder Mistral oder ChatGPT. Den Co-Piloten haben wir vielleicht auch schon manche im unternehmerischen Umfeld gesehen, die dann die Office-Lizenzen haben oder das Teams nutzen. Wie gut lassen sich denn da eigentlich Aussagen treffen, wenn wir in so einer wahnsinnig schnellen Entwicklung sind? Also das Beispiel ChatGPT 3.5, der ja vor knapp 2 Jahren ja der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden ist. Die Qualität war ja ganz nett. Also im Deutschen war er nicht gut, im Englischen ging es, wenn man wusste, wie man ihn bedient. Dann hat es ja ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Dann gab es die Version 4, die ja noch mal eine deutlich größere Datenbasis hatte und jetzt auf einem Niveau ist, dass du, man spricht ja dann mal in der Informatik von dem Turing-Test, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die können es nicht mehr unterscheiden, ob du in dem Moment mit einem Computer kommunizierst, egal ob jetzt schriftlich oder per Gespräch oder ob das ein Mensch ist. Und da stelle ich mir jetzt die erste Frage, wie schnell altern eigentlich diese Ergebnisse und diese Rückschlüsse, weil die Entwicklung so schnell ist und immer mehr Usergruppen dazukommen, die sich ja einfach aus Interesse und dann aus Begeisterung für dieses Thema interessieren. Geht das nicht viel zu schnell und sind wir in der Wissenschaft nicht dann zu langsam?
Vielleicht, wenn wir es publizieren müssen, was wir natürlich am Ende machen. Also das dauert natürlich ab jetzt immer noch ein Jahr. Aber es geht ja nur darum, dass wir erstmal für uns ein Verständnis dafür entwickeln, was wirklich passiert. Nur deswegen kann man es nicht einmal machen und dann die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt haben wir fürs nächste Jahrzehnt eine Antwort, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und den werden wir jetzt auch dann im Wintersemester nochmal stärker qualitativ unterfüttern, also mit weiteren Fokusgruppen und so weiter zu arbeiten, um eben nicht nur zu verstehen, wer was, wann, wie nutzt, sondern auch warum, ja, und warum es da bestimmte Ängste und Widerstände und so weiter gibt. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt gerade irgendwie vorgestern daran angefangen, die Daten auch überhaupt erst auszuwerten. Also in ein paar Wochen kann ich dir da auch mehr sagen. Also ich bin bei jedem dritten Satz fast vom Stuhl gefallen. Was bitte? Wie bitte? Ja, das kann doch nicht sein. Also hätte man mich vorher gefragt, Hypothesen aufzustellen, wären sie fast alle falsch gewesen. Ich meine, das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen. Aber
Im positiven oder im negativen Sinne?
In beiden Richtungen. Ich würde das
auch Richtungen.
Das ist ja auch nicht nur schwarz-weiß. Also ich meine, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du denn, deine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie viel Prozent setzen denn künstliche Intelligenz beim Prüfen ein, im Prüfungsprozess, in der Leistungsdiagnostik, würdest du wahrscheinlich auch sagen, boah, also keine bis 5%, oder? Wäre so meine These gewesen.
Ja, also da hätte ich jetzt gesagt, also ich würde jetzt mal sagen, ohne empirischen Beweis, aber das ist eine Handvoll.
Ja, mehr nicht. Und dann legte der Kollege, der zumindest deskriptiv-statistisch die erste Analyse gemacht hat, legte das auf und sagte 22%. Ich sage, kann nicht sein, muss irgendwo so ein Fehler drin sein oder wie auch immer. Nein, das ist, also das sind dann halt so Werte, wo du denkst, wie kommt das zustande? Da muss man jetzt dann halt nochmal genauer hingucken, was für Werkzeuge nutzen die es in der Generierung der Prüfung, in der Durchführung der Prüfung, in der Bewertung der Prüfung. Und wenn ja, wird die automatisierte Bewertung, meinetwegen von Hausarbeiten zum Beispiel, dann nochmal validiert. Wenn das irgendwann einen Grenzwert erreicht, haben wir ja zum Beispiel auch sowas wie die europäische KI-Richtlinie. Seit ein paar Monaten ist die, glaube ich, nicht gültig, wie man auch sagen will. Wo ja drin steht, wenn es tatsächlich eine weitgehend automatisierte Bewertung im Bildungswesen gibt, ist das eine Hochrisikoanwendung, die normalerweise nur, weiß ich, bei militärischen und sonst was für Zwecken, ja, bei explodierenden Drohnen und was weiß ich, was der Fall wäre. Das heißt, wir hätten tatsächlich momentan den Fall, dass von diesen schon bestehenden 22% meiner lieben Kolleginnen und Kollegen, die das bereits machen, ein signifikanter Anteil sicherlich Hochrisikoanwendungen hantiert. Und dann geht dann halt auch rein EU-rechtlich eine Pandora-Box auf, ein Rattenschwanz. Also da fällt da geht auch jeder Justiziar erstmal nach Hause, um sich einen Schnaps zu nehmen, ja, weil er genau weiß, was da
ist. Genau. Ja? Vielleicht aber zur Ergänzung oder zum Hintergrund. Also was, also habe ich selber auch schon ausprobiert und es geht wirklich gut. Und das habe ich auch, empfehle ich auch meinen Studierenden. Diese Large Language Models wie ChatGPT sind halt super in der Erzeugung von neuen Klausuraufgaben, egal ob das jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich ist oder auch in anderen Fächergruppen. Vor allen Dingen, das habe ich dann mal ausprobiert, weil ich es mal testen wollte. Ich hatte jetzt im Sommer eine Veranstaltung, da habe ich dann meine alten Klausuren ChatGPT hochgeladen und gesagt, so nimm mal auf der Basis, bau mir mal eine neue Klausur, ähnlicher Schwierigkeitsgrad, ähnlicher Aufgabentyp. Das macht er super. Er baut dann auch direkt die Musterlösung. Das hätte jetzt in meinem Fach nicht so gut geklappt, weil er dann doch, also da hätte ich ihn besser steuern müssen, weil es dann doch schon sehr fachspezifisch war. Und was auch ging, ich konnte jemand sagen, und jetzt auf der Basis denkt ihr nochmal zwei neue Aufgaben aus, die so ein bisschen out of the box sind. Auch das war richtig gut. Die waren bei weitem nicht perfekt. Die musste ich alle nochmal nacharbeiten. Aber das ist natürlich sowohl für uns als Lehrende, aber auch für die Studierenden der Klausurvorbereitung. Wie haben wir es früher gemacht? Bist in die Fachschaft gegangen, hast geguckt, so Professor XY, Altklausuren, die hast du dann durchgerechnet als Vorbereitung. Mhm. Das geht jetzt heute mit KI super einfach, neue, leicht variierte Klausuraufgaben zu stellen. Du kannst dir direkt die Musterlösung ja mit generieren lassen, also Mathe, Physik, ich sag mal die klassischen Fächer, Oberstufenniveau, ein bisschen drüber, Bachelor, geht problemlos. Und was ich auch schon mal ausprobiert habe, nachdem ich selber mir angeguckt habe, das war eine Hausarbeit von Studierenden, die mussten so was, 10, 15 Seiten schreiben zum Entwickeln eines Energiesystems in einem Land, oder aus ihrem Heimatland, waren zwei Austauschstudierende. Und dann habe ich mir durchgesucht, ja, ist ganz nett, das und das hätte man verbessern können. Hab dann dieses PDF danach anonymisiert natürlich, also ohne Namen, Matrikelnummer, hochgeladen bei ChatGPT und gesagt, jetzt bewerte mal, ne, nimm die Rolle ein des Professors für erneuerbare Energien, sag mal, was ist gut, was ist nicht so gut und gib mal eine Note. Und diese Ausführung von ChatGPT hat, ich sag mal, mindestens zu 90, wenn nicht sogar zu 95% meinem vorherigen Gedanken entsprochen und auch die Note war auf dem Punkt. Das heißt also, auch das ist natürlich eine Entwicklung, die interessant ist. Du musst wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht komplett alles auslagert und noch die KI machen lässt, wie du sagst. Aber dieses Potenzial haben wir ja an den Hochschulen und, Klammer auf, theoretisch und nicht immer auch an den Schulen. Da geht es ja auch, dass du da, wenn du denkst, irgendwelche Leistungskurse, Hausarbeiten in Erdkunde, die ja dann viele Seiten umfassen, wenn du da die Arbeit ersparen willst, lädst du hoch, sag, mach Note, schreib ein kurzes Gutachten, fertig. Wie du vorhin sagtest, ne, man kann es nicht positiv und negativ sehen, aber das ist die Entwicklung. Aber ich finde den Aspekt interessant, dass das Hochrisikoanwendungen sind. Ne? Also das ist jetzt eine Definition, wo ich sagen muss, das ist einfach ja nur eine Anwendung der KI. Also da muss ich jetzt, also würde ich jetzt auch keinen Hochrisiko drin sehen in dem Umfeld oder in der Anwendung. Aber das geht ja heutzutage. Ne?
Halt die Frage, wer und wie wird validiert, dass das, was dann wirklich als Note da rauskommt, Hand und Fuß hat? Oder das gleiche Thema, was wir ja auch beim Plagiat schon immer hatten, was eigentlich überhaupt nicht vergleichbar ist, weil KI ist per Definition kein Plagiat. Aber bei Plagiaten kennen wir das, die Schwierigkeit der Abgrenzung von Fremdleistung und Eigenleistung. Was hat der Student, die Studentin selbst produziert und was kommt halt irgendwo von einem Ghostwriter, aus einem Buch, wie auch immer, ist ja auch egal, aber zumindest nicht selbst. Dafür gibt es inzwischen auch eine Menge Werkzeuge, wie Turnitin und so weiter, die uns das ermöglichen. Ja, genau diese Situation haben wir nicht im Bereich generativer KI und werden sie auch nicht haben. Also die bestehenden Werkzeuge, die das behaupteten, die kennst du, da gibt es eine GTP0 und wie die alle heißen, da steht dann tatsächlich, diese Arbeit ist zu 37,3% KI generiert. Die Kollegin Weber-Wulff in Berlin hat da eine recht umfangreiche Studie zu gemacht und hat nicht nur das, sondern tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Dutzend Tools penibelst genau unter die Lupe genommen und alle Werkzeuge haben mit Pauken und Trompeten versagt und zwar in einer Art und Weise, wo es schon also ethische Fragen aufwirft, dass nie wieder einer von uns jemals auf die Idee kommen sollte, das anzufassen. Also das ist so weit entfernt und da kommen dann auch, wie gesagt, drei Tools kommen zu fünf verschiedenen Ergebnissen, die diametral auseinanderliegen. Also sprich, es ist praktisch nicht mehr detektierbar. Ja, aber das ist natürlich möglicherweise auch gar nicht das Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Thema Prüfen bleiben, ja, wir haben einen Kollegen aus dem Maschinenbau, wie auch immer, und der sagt, er macht jetzt seit 15 Jahren halt seinen Kurs zur Thermodynamik und sagt, dann hält das jetzt, erhalten drei Studenten, jeder hält einen Vortrag zu einem Gesetz, der Thermodynamik oder wie immer. Und heute wissen wir, ich kann ja von 20 Sekunden nicht nur die Antwort darauf finden, was das ist, das hat Wikipedia auch schon hingekriegt, sondern heute kann ich mir in 20 Sekunden einen kompletten Foliensatz generieren lassen, dem ich sogar vorher noch sage, hier ist die Formatvorlage, dazu schreibt das Ding mir ein Skript und ich garantiere dir, das ist auch bei dir eine 1,0 oder eine 1,3, wenn man einfach sieht, was diese, gerade wenn es um eben Wissensantworten geht, also das stellt eher die Frage, ob dieser technologische Umbruch, disruptiv hast du vorhin erwähnt, ja, ob dieser Wandel der Anlass ist, endlich mal darüber nachzudenken, Anpassungen im System vorzunehmen, von denen wir eigentlich schon seit vielen Jahren wissen, dass wir es tun müssen. Also diese summative Abprüfen von Wissen am Ende eines Semesters ist sowas von anachronistisch. Das wissen wir didaktisch seit Jahrzehnten. Das ist nicht neu. Dazu brauchten wir keine generative KI, um das zu merken. Genau. Aber jetzt merken wir halt, so endgültig macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr. Dann sagen die Kollegen mir, ja, macht es ja doch, denn wir schalten das dann einfach in der Prüfung alles aus, geben den Leuten einen Bleistift in die Hand und dann wird eben notfalls auf Papier ohne irgendwelche Hilfsmittel. Da muss man sich überlegen, was das heißt. Ja, wir haben den Bildungsauftrag, junge Menschen für eine Arbeitswelt vorzubereiten, die schon heute hochgradig in nahezu allen Bereichen technisch durchzogen ist und von künstlicher Intelligenz beeinflusst und durchzogen ist. Und wenn du das extrapolierst und sagst, wie sieht das in 5 oder 10 Jahren aus, wenn die dann wirklich in verantwortungsvolle Positionen vielleicht kommen, ja, oder 15 Jahren, da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Also heute zu sagen, die machen im Semester, was sie wollen, und dann machen wir die Rolle 10-mal rückwärts und setzen sie mit einem Bleistift vor ein Blatt Papier, um zu erzwingen, dass sie dann dort etwas abliefern, was völlig nichts mehr mit der Arbeitsrealität im Unternehmen zu tun hat. Und da kommt dann das Argument, ja, aber im Unternehmen kann ja auch mal das Internet wegbrechen und dann müssen sie das ja auch so hinkriegen, ohne eben, schon mal was von Mobile Data gehört oder nicht. Also der Reflex zu sagen, oder dann häufig wird dann gesagt, ja, da müssen wir eben wieder zurück zur München-Prüfung. Das ist richtig, dadurch kannst du das erstmal lösen, aber halt auch nur, wenn du eine Kursstärke von, weiß ich nicht, 15 oder 20 Leuten hast. Ja, ich habe jetzt im letzten Semester hatte ich in einem Kurs 94 Leute sitzen. Und wenn jetzt irgendjemand von mir erwartet, dass ich halbstündige München-Prüfung von 94 Leuten abnehme, ja, die werden sie auch bedanken, aber das ist einfach auch nicht mehr abbildbar. Und das heißt, da passt halt vieles nicht zusammen, stellt aber eigentlich mehr in Frage, dass wir eigentlich falsch prüfen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie das Prüfungsrecht anpassen müssen und alles so umbauen müssen, dass wir bloß den Status quo erhalten können, damit am Ende des Semesters noch Leute da sitzen und ohne Abschlussklausur schreiben, anstatt uns zu überlegen. Wir wissen seit langem, dass wir formativ Leistungsdiagnostik betreiben sollen. Wir wissen seit langem, dass wir kompetenzorientiert prüfen, also dass die Leute nicht mehr das Wissen auskippen am Ende, was sie sich irgendwo besorgt haben, sondern eben es anwenden können. Als Klassiker, was wir alle gelernt haben in der Didaktik, ist Bloom oder dann später Cutwell, der dieses Klassifikationssystem von Lernzielen angepasst hat. Also das hieß jetzt, wenn man das jetzt mal hier anwendet, ne, dass ein Student, eine Studentin unter Zeitdruck versucht ist, in der Prüfungsvorbereitung, nicht, nächste Woche ist Klausur, dann einfach zu sagen, ich brauche jetzt einfach folgende 20 Wissensantworten auf folgende Fragen, alles andere ist mir egal. Das klappt. Die kann sich der oder die Studierende generieren. Ja. Was dabei nicht passiert hinsichtlich dieser Lernziele, wie gesagt, die Blum damals schon definiert hatte, auch das kennen wir seit 50 Jahren, ja, ist, dass wenn ich direkt von der Frage zu einer vermeintlich finalen Antwort komme, dass ich natürlich nicht die relevanten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Theorien und Methoden erkenne, dass ich nicht lerne zu analysieren, sondern nur eine Frage oder eine Antwort auswendig zu lernen, geschweige denn die Kompetenz zu entwickeln, dieses Erlernte eben auch auf andere Problemstellungen anzuwenden. Im nächsten Semester geht es dann noch was anderes. Dann kann ich die Methode nicht anwenden, weil ich gar nicht wirklich verstanden habe, was das Potenzial ist. Ja. Wissen zu synthetisieren, Wissen zu bewerten, Wissen zu kritisieren. Ja, das sind alles essentielle Schritte im Erwerb von Kompetenzen, die wir eigentlich in der Didaktik seit Jahrzehnten wissen. Und diese ganzen Schritte werden übersprungen, was natürlich, es ist verlockend, ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn man an der Stelle halt am Ende Wissen abfragt. Aber das heißt, aus didaktischer Sicht müssten wir uns von der Wissensabfrage verabschieden, von der summativen Prüfungsform, zumindest in den meisten Fällen, und halt kompetenzorientiert formativ prüfen. Und dann hätten wir das Problem weder prüfungsrechtlich und auch nicht technisch.
Ja, ja. Wobei da muss man ja sagen, also so haben wir, also ich zumindest mal im Physikstudium, das war halt alles, ich sag mal, Kanzelstudium. Ne? Vorne steht der Prof und der erzählt oder der liest gerne dann einfach sein Skript vor. Ne? Also der Mathe-Prof oder auch Physik-Prof, ne, der ballert dann 12 Tafeln voll mit Formeln. Du schreibst die mit, hast am Ende 10 DIN A4 Seiten mitgeschrieben und 0,0 verstanden. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, wie kriege ich das so in den Kopf? Ne? Die Studierenden nennen es ja ganz gerne mal dann Bulimie lernen, dass du auf den Punkt es kannst. Das ist ja danach auch ruckzuck wieder weg und vergessen, weil du es ja gar nicht anwendest, außer in dieser, ja, ich sag mal, sehr abstrakten Mathematikblase, die ja auch mit der Realität wenig zu tun hat. Also die Aufgaben, die ich damals in der höheren Mathematik hatte, ja, also zeig mir die konkrete Anwendung. Und das wissen wir, aber das ist natürlich für uns als Hochschullehrende Arbeit, denn du musst ja dann deine Vorlesung umbauen, weil du ja dann eigentlich kompetenzorientiert denken musst und du musst deine Prüfungsart und Weise komplett ändern. Das Kanzelvortragen und danach Klausur, die korrigierst du, fertig, das ist easy peasy. Brauchst du vor allem, wenn du Thermodynamik oder sowas hast, die bereitest du aber vor die Vorlesung und die kannst du die nächsten 30 Jahre halten. Da ändert sich ja nichts mehr. Und da ist vielleicht auch im Sinne der Studierenden ja jetzt ein System am Start, was auch uns als Profs dazu zwingt, mal zu hinterfragen, was wir da tun. Meine Befürchtung ist nur, auch da wieder nichts Empirisches, das müsstet ihr in den Daten sehen. Aber mein Gefühl ist, das wird noch Jahre dauern, bis das an den Hochschulen bei den Profs angekommen sind. Wir sind sehr träge Tiere. Und auch bis das in den Schulen angekommen ist, bei den Lehrerinnen und Lehrern, auch die müssen sich ja da anpassen. Bis dahin hast du 2 Generationen an Schülern.
Man sieht ja jetzt schon, das zeigen aber nicht nur unsere Daten, sondern alle Studien, dass natürlich die KI-Kompetenz im Durchschnitt bei den Studierenden höher ist als bei den Lehrern. Auch das ist, wenn man das jetzt mal überträgt, stell mal vor, das würde für die Mathematik zutreffen oder auf Englischkenntnisse oder so, dann würde das System zusammenbrechen. Hier plötzlich akzeptieren wir momentan. Das kann ja nicht sein, sondern da gibt es natürlich einen riesigen Nachhol- und Weiterbildungsbedarf. Gar keine Frage. Ne? Wir haben ja gerade in Deutschland verfassungsmäßig verankert, dass die Lehrfreiheit, ne, und die Forschungsfreiheit und Prüfungsfreiheit und so weiter. Das heißt, wir können eigentlich, wir sind auf Lebenszeit berufen, verbeamtet. Also solange du nicht diametral das Modulhandbuch widerlegst oder gegen die Prüfungsordnung arbeitest, kannst du eigentlich schalten und walten im Prinzip, wie du willst. Das ist natürlich eine riesen Errungenschaft, die es ja in vielen anderen Ländern auch nicht gibt. Und da will ich auch nicht auch nur einen Millimeter von abschneiden. Aber aktuell in der Situation, das stimme ich dir eben voll und ganz zu, führt das dazu, dass jede und jeder Kollegin, Kollege das Thema aussitzen kann. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, dass dann jemand sagt, oh, ich habe nur noch 7 Jahre bis zur Emeritierung, also bis zur Pensionierung. so schlimm kann es nicht sein. Das sitze ich jetzt mal aus. Ich habe es immer so gemacht, das mache ich jetzt halt mal weiter so. Und die Versuchung ist da. Und wir hatten jetzt gerade heute Morgen eine große Veranstaltung vom Hochschulforum Digitalisierung, wo fast 200 Koordinatoren von KI an deutschen Bildungseinrichtungen und Ministerien und so weiter zusammengekommen sind, dann hatten wir genau diese Diskussion, wie man praktisch jetzt eine institutionelle Strategie hinkriegen kann oder soll. Ja, ist überhaupt die Frage, weil im Prinzip ja jeder sich dann wegdrücken kann, sagen, das ist meine Lehrfreiheit, ich mache das trotzdem anders. Ja, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob es überhaupt geht. Also wir sehen in den Daten anderer Studien, in unseren eigenen, riesige Unterschiede. Das ist etwas, was mich jetzt wenig überrascht hat, dass natürlich, sagen wir, in der Informatik eine riesen Offenheit da ist und auch eine große Kompetenz schon. In anderen Bereichen, Geisteswissenschaften oder nimm die Zahnmedizin oder wie auch immer. Also wenn man dann halt wirklich in andere Fachbereiche reinguckt, wo das wie Tag und Nacht ist, also ganz andere Offenheit für das Thema, ganz andere Kompetenzen und auch Erwartungshaltungen, ja. Deswegen ist es halt wichtig zu verstehen, egal was ich institutionell jetzt meinetwegen an einer Leitlinie oder an irgendwelchen Handreichungen verabschiede, wenn das Präsidium sich irgendwann hinsetzt und sagt, so ab morgen gelten folgende 27 Regeln, muss man sich überlegen, die gelten ja dann eigentlich in unterschiedlichen Fakultäten unterschiedlich stark. In einigen Fächergruppen machen die wenig Sinn, in anderen machen sie sehr viel Sinn. Bei einigen Prüfungsformen machen sie mehr Sinn als bei anderen. Dann hängt das mit Themen zusammen, ob es Wahlpflicht ist oder Pflicht und so weiter. Es gibt tausend Aspekte, die da reinspielen. Das heißt, wir werden am Ende praktisch ein Grundkonstrukt brauchen, wie so ein Standard praktisch, wo man sagt, also das machen wir alle. Ja, wir zum Beispiel jetzt so zum Beginn des Semesters wird in jedem Modul offengelegt vom Lehrenden, was erlaubt ist, was verboten ist, was gewünscht ist, wie damit umgegangen wird, wie referenziert wird und so weiter. Weiß ich nicht, hat eine gewisse Checkliste, ne? Und das muss offengelegt werden. Wie die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen das dann offenlegen, ist natürlich dann wiederum deren Sache. Und dann liegt es darum, wie es halt gelebt wird. Und da sehen wir natürlich dann in der Tat jetzt schon, auch gerade zum Beispiel, wir korrelieren jetzt in unserer Studie auch die didaktische Herangehensweise, also ob jemand eher transmissive oder constructive, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch dann heißt, an die Didaktik, also pädagogisch rangeht, ja, und korrelieren das damit, wie viel Offenheit, wie viel Bereitschaft auch zur Veränderung der eigenen Arbeitsweise besteht und sehen da offenbar auch schon eine Korrelation ist. Also die eher klassisch Ex-Kathedra, du sagtest kanzelmäßig nicht vorne stehen und glauben, dass sie im Prinzip die Antwort haben, die anderen nur dieses Wissen aufsaugen müssen, auch diejenigen sind, die sie am allerschwersten damit täten oder tun, grundsätzlich daran etwas zu verändern.
Dazu vielleicht mal ganz kurz eine Frage. Wir sind ja, also an den Fachhochschulen kommen wir ja aus der Wirtschaft. Das heißt, da haben wir unsere Kompetenzen nach Abschluss unseres Studiums erworben und sind dann ja normalerweise zurückgekommen an die Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Als Universitätsprof bin ich normalerweise immer in diesem Hochschulumfeld geblieben. Müssten wir nicht als Hochschulen erstmal dafür sorgen, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen oder alle Lehrenden erstmal weiterbilden? Was ist eigentlich Stand der Didaktik? Wie macht man heutzutage Lehre? Und dann im zweiten Schritt, wie geht auch noch KI-Integration in die Lehre? Denn das können wir ja gar nicht. Können wir, weil wir es nie gelernt haben und anders als die Lehrkräfte an den Schulen. Wir haben ja auch gar keine pädagogische Ausbildung. Bin ich persönlich ganz froh, dass ich nicht mit Schülerinnen und Schülern zu tun habe, denn das kann ich nicht so gut. Liegt auch nicht in meinem Fokus. Ich kann es viel besser, mit erwachsenen Menschen zu kommunizieren, die da sind, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und auch, wir haben auch keinen Erziehungsauftrag. Auch das ist anders als an den Schulen. Aber müssten wir nicht eigentlich viel stärker darauf erpicht sein, didaktisch weiterzubilden?
Das ist die Grundlage, auf jeden Fall. Ja, und das, auch dazu kannst du natürlich niemanden zwingen. Es gibt, glaube ich, tatsächlich Landeshochschulgesetze, wo drin steht, ich glaube in Bayern, ne, wo du irgendwie 2 Weiterbildungen pro Jahr machen musst. Und also vermute ich mal, da könnte man auch gesetzlich oder per Verordnung reinschreiben, dass eine davon im Bereich Digitalisierung sein muss. Also man kann das natürlich schon erzwingen. Ob man damit besonders weit kommt, ist eine andere Frage. Also die Motivation unserer lieben KollegInnen sollte ja intrinsisch sein, zu sagen, man muss hier mit der Zeit gehen. Ja, wir haben, wie gesagt, diesen Bildungsauftrag, die Arbeitgeber erwarten es von uns. Auch diesen Diskurs führen wir in unserem Forschungsprojekt, dass wir halt sehen, dass die potenziellen Arbeitgeber, die Wirtschaft sagt, das ist, wir erwarten von euch folgende Kompetenzen, das und das müssen die heute schon machen und das sieht übermorgen nochmal alles ganz anders aus. Und wenn wir dann sagen, I can't be bothered, ja, das ist, ich mache das jetzt einfach nicht, weil ich keine Lust auf die Weiterbildung habe oder mein Laufbahnende in Sicht ist, wird man halt an der Stelle auch seinem Auftrag nicht gerecht. Und du sagtest gerade schon, wir beiden sind ja an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, auch aus Überzeugung, glaube ich, Henrik, wir beiden, ne? Und arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja. Also der Weg, ne? Bei mir war nicht vorgeplant, aber ich muss sagen, Traumjob.
ja,
also ich wollte wenig Jobs, die so viel Spaß machen und so viel Freiheiten haben. Aber genau, du hast vollkommen recht.
Würde ich blank unterschreiben. Ich wollte nur deswegen das gerade erwähnen, um nochmal den Vergleich auch zu anderen Institutionen, sage ich mal, desselben Systems herzustellen. Also meine Kollegin in Erlangen-Nürnberg unten hat 2.500 Studienanfänger in BWL, ja, die wie soll die in einer Kleingruppe formativ kompetenzorientierte Leistungsdiagnostik betreiben? Das Thema ist, es geht nicht. Ja, es ist einfach technisch, logistisch unmöglich. Und wir an den HAWs, an den ehemaligen Fachhochschulen gesagt, nicht, haben die einmalige Chance, tatsächlich durch die Strukturen, die wir haben, ja, jetzt plötzlich Dinge im Prinzip zu machen, um das Thema einzufangen und konstruktiv positiv zu besetzen. Die Unis haben noch ganz andere Probleme, die momentan wirklich in der Tat nicht wissen, wie sie an vielen Stellen damit umgehen sollen, weil es da möglicherweise gar keine Antwort drauf gibt. Es sei denn, man würde plötzlich Kleingruppen machen. Das geht aber nicht, wenn du halt nicht, oder nimm die RWTH, riesige Kohorten, ne? Also das heißt, wir haben da, glaube ich, auch einen Vorteil, auch der Berufsverband bei den HAW-Professoren hat schon vor vielen, weiß ich, vor einem Jahr oder wann angefangen, Stellungnahmen rauszuhauen und Empfehlungen abzugeben. Es gibt, wie gesagt, unsere Arbeitsgruppe für Digitalisierung während der Berufsverband der klassischen Uni-Professoren bis heute, glaube ich, immer noch keine Stellungnahme abgegeben hat. Also man merkt halt auch, dass diese beiden Systeme da momentan unheimliche Reibungsenergie erzeugen. Und das alles in dem Kontext, dass wir ja schon seit, auch das wieder seit Ewigkeiten wissen, dass diese Vermittlung reinen Faktenwissens mit einer immer kürzeren Halbwertszeit dieses Wissens, die, glaube ich, inzwischen geht man von 7 Jahren aus, nicht? Also, dass praktisch 7 Jahre nach Graduierung die Leute sowieso neu lernen müssten, weil sich das, der Großteil dessen, was sie da vermittelt bekommen haben, eigentlich erübrigt hat. Das heißt, was sie mitnehmen müssen, ist halt eher ein konzeptionelles Verständnis, ist auch ein Verständnis, dass, sagen wir mal, Wissen, zumindest nach epistemologisch, also wissenschaftlichem Verständnis, eben nie absolut ist, final ist, sondern immer relativ, dass es, wie wir sagen, sozial konstruiert ist, das Wissen, also kontextabhängig ist, je nachdem, in welcher Kultur und so weiter, dass es immer einer bestimmten Denkschule folgt und dass es da eben nie eine gibt, sondern beliebig viele. Und genau das steht eben so krass im Widerspruch zu der Nutzung von KI durch die Studierenden, dass eben dort der Eindruck erweckt wird von der Technologie, hier gibt es eine vermeintlich absolute, singuläre, isolierte Antwort auf diese Frage. That's it, nichts weiter, rechts und links. Ja. Das heißt, die KI suggeriert unseren jungen Leuten, häufig auch noch sehr eloquent formuliert, mit Buzzwords gespickt, dass sie denken, wow, das klingt irgendwie sehr überzeugend. Und das klingt ja auch überzeugend. Und das ist ja an der Stelle auch nicht falsch. Ja. Also was sie halt einfach an der Stelle dann nicht merken, ist, wie eigentlich Wissen in der Wissenschaft funktioniert. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Da spricht man ja auch von diesem De-Skilling. Also, dass wir da möglicherweise jetzt einfach auch wissenschaftliche Kompetenz verlieren in dieser Generation. Und auch das ist unsere Aufgabe, finde ich, als Lehrende, sicherzustellen, dass wir die Technologie dann so einsetzen und wirklich aktiv mit einbinden in unsere Lehrveranstaltung, um denen zu zeigen, okay, das ist die Antwort, die ist sachlich vollkommen richtig. Aber, ja, das und das ist jetzt falsch verknüpft. Also, am Anfang hatten wir viel über Halluzinieren gesprochen, nicht? Wurde viel darüber diskutiert, dass die Systeme da irgendwelche unsinnigen Sachen ausspucken. Das ist ja längst überhaupt nicht mehr das Problem. Also, dass die Aussagen können fachlich komplett richtig sein, aber sie sind halt möglicherweise falsch verknüpft, sie sind falsch priorisiert, sie sind nicht kontextualisiert. Und das ist halt eher die Herausforderung, wie wir dann halt kritisches Denken, kritisches, ja, Critical Thinking halt vermitteln als Kompetenz, ohne dass uns die Technologie sozusagen da wieder den Teppich unter den Füßen wegzieht. Also die Herausforderungen sind viel größer, die Weiterbildung, der Weiterbildungsbedarf ist riesengroß und da wir, wie gesagt, in so einer offenen Einrichtung wie so einer Hochschule mit einer Lehrfreiheit und einer Forschungsfreiheit buchstäblich niemanden dazu zwingen können, irgendwas zu machen und auch nicht zwingen sollten, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, ja, kann das auch nicht mit Regularien vom Justizariat oder irgendwelchen Verordnungen oder Leitlinien oder sonst was erschlagen werden, sondern wir brauchen, sage ich jetzt mal als Kommunikationswissenschaftler, wir brauchen einen Diskursprozess für eine lernende Organisation, die sich so weit verändern muss, dass jeder für sich verinnerlicht, wo stehe ich heute, wo müsste ich eigentlich stehen, was ist unser Bildungsauftrag, was ist die Erwartungshaltung von den zukünftigen Arbeitgebern und wie müsste ich dann meine bestehenden Lernkonzepte, meine bestehenden didaktischen Ansätze, meine Inhalte, meine Aufgabenstellung, meine Prüfungsformate anpassen. Und das ist natürlich, bringt das jeden von uns aus der Komfortzone. Weil man hat einmal so ein Modul aufbereitet, das macht eine Schweinearbeit, dann hast du deine 400 Folien zusammen und denkst, jetzt kannst du wenigstens mal dich in den nächsten Jahren ein bisschen drauf ausruhen und jetzt kommen wir und sagen, nee, jetzt müssen wir das alles nochmal neu anschauen. Aber genau das ist, was eigentlich gefordert ist. Und da wird es natürlich Kolleginnen und Kollegen geben, die da sehr offen sind. Andere, die mitspielen, weil es halt dann irgendwie andere auch machen. Aber es wird auch einen beträchtlichen Teil, das sehen wir jetzt ja auch schon in den Studien, beträchtlichen Teil geben, die das aussetzen wollen. Und das erzeugt dann natürlich, um ganz kurz die Idee abzuschließen, das erzeugt auch unheimliche Ungleichheiten. Also du hast dann ja möglicherweise im selben Studiengang zwei Wahlpflichtkurse, die am selben Tag zur selben Zeit angeboten werden von zwei verschiedenen Dozenten, Dozierenden, die der eine erlaubt alles und ist ihm alles egal und wird auch nicht kontrolliert. Das heißt, die Studenten haben, weiß ich nicht, nur 20% der Arbeitslast, weil man kann ja alles sich zusammenklicken und es merkt ja keiner. Und im anderen Kurs wird meinetwegen alles verboten oder kontrolliert oder die Aufgabenstellung verhindert ist, dass man sich Sachen KI generieren kann. Das ist ja keine Gleichbehandlung mehr, ja, obwohl beide für denselben Kurs 5 Creditpunkte kriegen und beide exakt dieselbe Zeit da absitzen. Nicht in, also um das zu verhindern, braucht es halt in der Hochschule diesen Diskursprozess und genau diese Diskussion, dass wir da wieder zusammenkommen und ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, was zumindest mal so ein Mindeststandard ist, mit dem wir das adressieren. Ne?
Genau, also die Punkte, die du jetzt ansprichst, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung auch, berichte jetzt gar nicht nur für die Hochschule Trier, sondern auch, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, ne, also ne, sowohl die Gruppe der Kolleginnen und Kollegen sagen, ach, interessiert mich nicht, ich ändere gar nichts mehr, das ist alles nur neumodischer Kram, das geht wieder weg. Ne? Dann kann die Aussage, dass das Internet noch Neuland ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so, immer wenn was Neues da ist, ist natürlich die Aufregung groß. Ich denke, das war in den 70er Jahren, als die ersten Taschenrechner aufkamen, der ein ähnlicher Aufschrei, dann, du hattest vorhin das World Wide Web erwähnt, als ich anfing mit dem Studium Ende der 90er Jahre, da ging das noch los. Ne? Da hat man auch die Modems, die dann gepiepst haben, als man sich einwählen musste und dass auch da plötzlich das Internet mit all seinem Wissen vorlag. Aber jetzt vielleicht auch zum Abschluss dieser Folge, dass es eine Riesenchance ist mit der KI, keine Frage. Aber jetzt mit den ersten Daten, die du siehst, den vielen Gesprächen, die du geführt hast, werden wir vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund dieser Digitalisierungsscheu in Deutschland, will ich sie mal nennen, kriegen wir das hin oder droht uns vielleicht auch ein bisschen, dass uns das Ausland abhängt, in Europa oder sogar global und wir Schwierigkeiten bekommen an den Hochschulen einfach Fachkräfte auszubilden, die am Zahn der Zeit sind. Wie siehst du das jetzt aus deiner Erfahrung?
Ja, wir hatten jetzt vor, weiß ich nicht, 2-3 Monaten ein Paper veröffentlicht, der Kollege Nicher und ich, und haben da eben auch so ein bisschen auf die internationale Landschaft geguckt. Und es gibt tatsächlich Vergleichsstudien schon, und die normalerweise eher zu dem oder in der Regel zu dem Schluss kommen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Da ist in Deutschland tatsächlich schon viel passiert. Also es gibt viele Aktivitäten, wie gesagt, heute den ganzen Vormittag ja verbracht mit Dutzenden anderen Kolleginnen und Kollegen, wo man dann Landesinitiativen, Bundesinitiativen, Förderprogramme rauf und runter und so weiter. Es ist natürlich ein Wildwuchs. Jede Organisation findet momentan für sich so ihren eigenen Weg, was logischerweise nicht notwendigerweise der effizienteste und effektivste Ansatz ist. Insofern würde ich da definitiv sagen, Deutschland muss sich da nicht verstecken. Wir haben da viele Aktivitäten. Die Frage ist nur, gehen sie in die richtige Richtung? Und das zeigen eben auch alle bisher bekannten Befragungen. Auch hier von Garrel und Meyer haben, glaube ich, die größte Stichprobe bisher mit 6.000 Studierenden bundesweit gehabt. Oder jetzt gibt es eben diesen Blickpunkt oder dann diese CIA-Studie. Es gibt also jede Menge Analysen zu dem Thema, die eigentlich dann noch alle zu demselben Schluss kommen, nämlich dass vor allem über Sanktionsmechanismen gesprochen wird. Also es geht darum, wie machen wir unser Prüfsystem so sicher und wie verändern wir das, dass wir diese ganzen Cheater fangen, ja, und das bestrafen und verbieten. Und also wie passen wir das Prüfungsrecht so an, dass wir bloß unseren Status quo hinsichtlich der Didaktik nicht ändern müssen, sage ich mal ganz provokant, ja. Also das wäre das Prüfungsrechtliche, ne? Das zweite ist Technik, dass dann gesagt wird, ja, jetzt wir müssen hier einfach Zugänge schaffen, damit eben da nicht Daten abgegriffen werden oder dass da, wenn irgendein naiver Kollege seinen Forschungsantrag hochlädt und sich keine Gedanken darüber macht, dass natürlich diese ganzen Daten irgendwo weiterverwendet werden. Das ist ja Sinn der Übung des ganzen Geschäftsmodells. Ja. Also das kann man natürlich technisch erschlagen durch API und durch bestimmte Lösungen. Aber das sind die beiden Hauptpunkte, die sich in den strategischen Diskussionen, in den Ministerien, bei den Hochschulen, in den Bildungseinrichtungen, in den Forschungseinrichtungen und so weiter abspielen. Also es ist Recht und Technik. Und erst dann mit großem Abstand kommt Didaktik und Curricula. Ja. Und das ist, das sagt auch Doris Wessels zum Beispiel, die wahrscheinlich kompetenteste Kollegin, die wir in Deutschland haben zu dem Thema, die sich schon ein Jahrzehnt mit der ganzen Sache beschäftigt hat, bevor wir überhaupt wussten, dass das ein Thema wird. Also sie sagt auch, wenn ich sie jetzt hoffentlich richtig halbwegs paraphrasiere, das müsste man halt komplett umdrehen. Es ist zunächst mal eine didaktische Frage. Und wenn wir anders lehren würden und wenn wir anders prüfen würden, würden sich die prüfungsrechtlichen Fragen gar nicht stellen oder viele von denen zumindest nicht. Wenn wir auf Seiten der Studierenden und bei der Lehrenden ein Bewusstsein hätten, dass man eben nicht eine Bachelorarbeit da hochladen kann, weil das ein Copyright-Verstoß ist. Wenn wir bei den Studenten ein Bewusstsein darüber haben, dass man nicht ein Lehrbuch-PDF oder den Foliensatz des Profs hochladen kann, weil das ein Copyright-Verstoß ist, weil Datenschutzprobleme entstehen. Ja. Wenn wir dieses Bewusstsein hätten, bräuchte man auch gar keine technischen Lösungen. Ja. Also man könnte eigentlich mit mehr Informationen, mehr Kompetenz auf beiden Seiten das Thema ohne größere rechtliche Maßnahmen und ohne größere technische Maßnahmen lösen, sondern einfach, indem wir so lehren und prüfen und mit den jungen Leuten arbeiten, wie wir es eigentlich seit Jahrzehnten wissen, dass wir es tun sollen. Nur das ist jetzt natürlich das dicke Brett, das es zu bohren gilt. Und die Frage vielleicht noch kurz, Henrik, was wäre da jetzt der Weg? Also kann man jetzt zum Beispiel warten, bis eine Hochschule es schafft, solche Regelungen anzupassen, nicht? Wir haben Studiengänge sind akkreditiert, die werden irgendwann reakkreditiert. Im Rahmen der Reakkreditierung alle, glaube ich, 5 Jahre sind das, ne? Werden die Prüfungsordnungen gegebenenfalls angepasst. Also wenn ich jetzt weiß, in 2 Jahren wird für den Studiengang so und so die Prüfungsordnung angepasst. Und weiß dann die Leute, die ab dann studieren, ja, für die gilt das. Und die machen dann vielleicht mal irgendwie 4 Jahre später ihre Bachelorarbeit. Dann weiß ich, 6 Jahre von heute, was ist das? Das Jahr 2030. Kann ich eine neue Prüfungsordnung anwenden, die ich heute bauen muss, ja, auf eine KI, die es dann schon gar nicht mehr gibt? Also wer darauf hofft, dass wir über solche Regularien dieses Thema eingefangen kriegen, ist einfach naiv. Das ist Blödsinn. Natürlich werden wir Regelungen anpassen müssen, um Dinge zu ermöglichen, aber wir brauchen diese Brücke, die uns jetzt über die nächsten Jahre bringt. Und da haben wir ja dann auch solche Bausteinmodelle entwickelt, wo jetzt eben Lehrende an diversen Hochschulen hier mit unseren Textbausteinen arbeiten, die sich dann praktisch das zusammenbauen und sagen, also für mein Modul so und so will ich folgende Regelungen einziehen und dann ist das im nächsten Semester gelöst. Ja, und dann geht man damit aktiv um. Die Leute bilden sich weiter. Man muss natürlich dazu auch die Möglichkeiten intern anbieten. Es gibt da so ein Stufenmodell, in dem die, sagen wir so, die Maturity, das Reifegradmodell von Michael Webb, dass eine Organisation, jetzt wie eine Hochschule, praktisch irgendwo verortet auf so einer Fünf-Stufen-Skala. Also das ist Annäherung, Experimentieren, Entdecken, Operationalisieren, Einbetten und dann, glaube ich, Optimieren, Transformieren oder sowas. Und die Schätzung ist momentan, dass die allermeisten Institutionen sich irgendwo zwischen Stufe 2 und Stufe 3 befinden. Ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, dass ich bei uns zu Hause eher zwischen 1 und 2 uns ansiedeln würde, weil einfach noch so wahnsinnig viel zu tun ist, ja. Wir müssten aber eigentlich alle Hochschulen, sage ich mal, auf Stufe 4 oder 5 haben, und zwar nicht irgendwann, sondern nächstes Jahr. Also die Herausforderung ist gigantisch. Dafür braucht es diese internen Diskurse im Hochschulwesen. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass man solche Diskurse und auch die daraus folgenden Entscheidungen eben trifft auf Basis tatsächlichen Wissens, was wirklich abgeht, ja, und nicht auf Grund irgendwelcher Vermutungen. Und wenn die Ergebnisse dann vorliegen in ein paar Wochen, ich schicke sie dir gerne oder wir können gerne nochmal chatten.
Gar kein Thema. Ich wollte gerade sagen, genau, das wäre nämlich die Idee, dass wir das Gespräch dann nochmal aufnehmen, sobald du den tieferen Einstieg in die Datenauswertung gemacht hast. Die kann ja auch KI unterstützt sein, ne? Die können ja auch mittlerweile sehr gute Datenanalysen machen. Theoretisch können wir ChatGPT auch bitten, uns dann unsere Vorlesung neu zu generieren. Ne? Also wir können das Werkzeug ja auch positiv nutzen. Also sollten wir auf jeden Fall machen, denn das ist so dynamisch. Und wie du sagst, ne, das Hochschulsystem ist in sich träge. Das geht gar nicht, dass es schnell ist. Es muss auch eine gewisse Trägheit haben, damit nicht jede Woche eine neue Prüfungsordnung veröffentlicht wird und irgendwann gar keiner mehr weiß, wie er und was er studieren soll und dann einfach nur vor sich hin wurschtelt. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Also von daher, also ich lese raus jetzt zum Abschluss. Also du bist aber sehr positiv gestimmt, dass uns das einen sehr großen Schritt nach vorne bringt, die KI in der Lehre, und dass wir diese Herausforderung auch meistern werden. Nicht perfekt, aber ich interpretiere das jetzt mal so, du bist da guter Dinge.
Also wenn ich es präzisieren darf, dass sie uns weiterbringen könnte. Ich würde es schon nochmal in Konjunktiv sehen, aber das Framing sollte das einer Chance sein und nicht eines Problems. Und wir haben momentan nahezu ausschließlich ein Problemframing. Und eigentlich geht es ja um dieses Computational Offloading, dass dadurch, dass man den Studierenden auch zeigt, wir nehmen euch, die Technologie nimmt euch bei der Strukturierung der Arbeit, bei der Formulierung der Texte, bei der Übersetzung und Korrektur der Texte, bei der Suche nach wissenschaftlicher Literatur, bei der Datenanalyse, bei der Visualisierung, bei der Validierung, bei all diesen Dingen nimmt euch die Technologie, wenn ihr wisst, wie ihr sie einsetzt, ganz viel Arbeit ab. Das heißt, ihr könnt diese Zeit investieren in tatsächliche kreative, kritische Analyse und so weiter. Also in dem Moment, wo es uns gelingt, das als Chance zu vermitteln und die Kompetenzen bereitzustellen, damit das geht, ist das Game-Changing, was wir hier gerade erleben. Und die Frage, ob uns das als Bildungseinrichtung gelingt und uns als Lehrende, da würde ich noch mal 3 Punkte dahinter machen und da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden.
Dann gucken wir uns an. Also das Glas ist bei dir auch halb voll und nicht halb leer. Das können wir, glaube ich, mal so mindestens zusammenfassen. Prima. Ja, super, alles klar. Alex, dann vielen Dank, dass du dabei warst, dass wir da so einen ausführlichen Einblick bekommen haben. Wie gesagt, das nehmen wir gerne noch mal auf, das Thema, und werden das mal fortführen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank und wir werden dann weiter im Austausch bleiben. Von daher besten Dank und bis dahin.
Ich danke dir.
Ja, vielen Dank an Professor Alexander Gerber von der Hochschule Rhein-Waal, dass er mit dabei war, uns einen wissenschaftlichen Einblick in die künstliche Intelligenz und moderne Didaktik gegeben hat. Wir machen in der nächsten Woche weiter mit dem Thema Atlantikstrom, also der Golfstrom und dem großen Bruder, will ich es mal nennen, also dem der Wärmeversorgung über den Atlantischen Ozean für Mitteleuropa. Denn da gibt es ja die ersten Anzeichen, dass der Atlantikstrom versiegen wird im Laufe dieses Jahrhunderts, bedingt durch den Klimawandel. Das zeigt die Wissenschaft. Und wir werden uns nächste Woche dann mal genauer angucken, was hat es damit auf sich, wo kommt das her, was zeigen die Daten und was hätte das für Auswirkungen auf das globale Klima, wenn dieser Atlantikstrom versiegen würde. In 2 Wochen geht es dann weiter mit Christian Kamlott. Da werden wir uns dem Thema Gründung mal nähern. Also was muss man eigentlich beachten, wenn man eine Gründung machen möchte, also ein Startup gründen möchte? Welche Bedingungen gibt es da? Was gibt es da an Fallstricken? Das diskutieren wir dann in 2 Wochen gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.